Kennst du das? Du räumst ständig irgendwas weg und trotzdem ist es nie wirklich ordentlich. Die Schubladen sind voll, dein Kopf auch und du fragst dich, warum fühlt sich das alles so schwer an? Ja, dann ist mein Kurs Weniger Kram, mehr Klarheit genau das Richtige für dich. In dem Kurs lernst du Schritt für Schritt auszumisten, ohne Stress, ohne Perfektionismus, aber mit echtem Ergebnis. Für weniger Kram, mehr Ruhe und ein Zuhause, das sich endlich wieder leicht anfühlt. Schau auf frugalesglück.de vorbei, da findest du oben im Reiter Unterstützung den Kurs oder direkt in den Shownotes. Da kannst du heute noch starten mit dem Ausmisten und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hi, Finanzen endlich im Griff. Sparen, investieren und gut leben mit Franziska Stieber von Finanzen mit Franzi. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Und heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich Franzi Stieber von Finanzen mit Franzi. Und Franzi ist Finanzmentorin und hilft auf Finanzen mit Franzi Frauen dabei, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und das ganz ohne Fachchinesisch, mit Spaß und Schritt für Schritt. Und wir haben über häufige Fehler beim Sparen gesprochen, über Vermögensaufbau für Frauen, über Kontenmodelle, über Mieten versus Kaufen und vieles mehr. Also freu dich auf ein inspirierendes und motivierendes Gespräch mit Franzi. Ja, hi Franzi, herzlich willkommen im Frugales Glück Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Marion, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du hier bist. Vielleicht magst du am Anfang mal erzählen, wer du bist und was du so machst.
Ja, voll gerne, natürlich. Also ich bin Franzi Stieber. Vielleicht kennt mich der ein oder andere oder die ein oder andere von Finanzen mit Franzi. Das ist quasi so mein Unternehmensname. Und ja, wie der Name schon sagt, beschäftige ich mich den ganzen lieben langen Tag mit dem Thema, wo die meisten keinen Bock drauf haben, und zwar Finanzen. Und ich bin quasi, ich mag das Wort Coach nicht, deswegen sage ich immer lieber Mentorin, dass ich Finanzmentorin bin. Und meine Aufgabe ist es quasi, dir beizubringen, wie du gut mit deinen Finanzen im Alltag umgehen kannst. Ne? Sprich, wie komme ich mit meinem Alltagsbudget zurecht? Und aber auch, wie man sich ein Vermögen aufbauen kann, von dem man quasi dann in der Rente später auch richtig gut leben kann. Ne? Weil das Thema Rentenlücke ist ja einfach, glaube ich, präsent in den Köpfen aller von uns, oder zumindest hoffe ich das, weil das wird ja schon ganz schön hart. Und ja, da ist quasi meine Lebensaufgabe irgendwo, dass viel, viel mehr Frauen an die Börse kommen, viel, viel mehr Frauen sich anfangen, ein Vermögen auch wirklich aufzubauen, nicht klein denken und auch keine Angst vor diesem Wort Vermögen haben.
Ja, das ist total spannend. Warum meinst du denn, warum haben viele du hast gesagt, keinen Bock auf dieses Finanzthema? Warum hat das immer noch so was Abschreckendes?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so eine Mischung aus Patriarchat, ne, in dem wir einfach aufgewachsen sind. Ne? Ich meine, das wird immer besser mit den Jahren. Aber wenn man jetzt geschichtlich noch mal so ein paar Jahrzehnte zurückgeht, muss ja auch noch gar nicht so lange sein, war das dann ja aber auch noch so, dass unsere Eltern- oder Großelterngenerationen nicht arbeiten gehen durften, ohne die Einverständnis vom Mann, kein Konto eröffnen durften, Haushaltsgeld nicht verwalteten durften und so weiter und so fort. Ne? Das wurde halt komplett alles vom Mann an sich gerissen. Man sagt gerne, immer, die Frau hätte das abgegeben, aber ich finde das viel zu romantisch. Nein, die Männer haben uns das weggenommen, sind wir uns mal einig, ne, mit der ganzen Industrialisierung und sowas, dass die dann halt arbeiten gegangen sind und wir durften dann mit den Kindern zu Hause hocken, ob wir das wollen oder nicht. Und das löst sich ja jetzt gerade erst langsam auf. Ne? Es ist ja erst gar nicht so lange her, dass wir Frauen unser Konto eröffnen dürfen, dass wir das alles selbstständig machen dürfen. Na, also wenn wir mal wirklich unsere Eltern, also unsere Mütter oder Omas fragen, bei denen war das halt tatsächlich noch so. Und wir haben natürlich diese Glaubenssätze mit in die Wiege gelegt bekommen, dass halt Finanzen ein Männerthema ist, dass Männer viel verdienen, dass Männer viel arbeiten, dass Männer dafür da sind, dass gespart wird oder investiert wird. Und das ist halt einfach so dieses reine Männerthema sehr, sehr lange gewesen. Und jetzt gerade, das sieht man ja auch immer öfter, ne, je mehr Rechte wir Frauen uns dann auch einfach wieder zurückerarbeitet und zurückgekämpft haben, desto mehr ist das Thema auch halt bei uns angekommen, ne, so dass ich dann zum Beispiel als 18-Jährige schon anfangen konnte zu investieren, ne, auch danke dann natürlich an die Digitalisierung, ne, es ist alles auch viel, viel leichter geworden, als das noch vor 20 Jahren war. Na, aber ich glaube, dass halt so diese ganzen Strukturen aus dem geschichtlichen Background halt einfach dazu geführt haben, dass uns halt einfach gesellschaftlich halt irgendwie so kollektiv dieses Thema vermiest worden ist, ohne dass das vielleicht die Absicht war, ne? Aber genau das ist halt einfach passiert. Und ja, diese Glaubenssätze halten sich dann natürlich auch in unseren Köpfen, ne? Das ist nicht einfach mal eben so abzulegen.
Ja, und was meinst du, also dieses typische, wie ging das, der Spruch, am Ende des Monats ist noch viel Geld, nee, am Ende des Geldes ist noch viel Monat übrig. Woran, also aus deiner Perspektive als Mentorin und Expertin für Finanzen, was würdest du sagen, woran liegt das, dass viele Menschen nicht so gut sparen können oder dass da einfach kein Geld übrig bleibt?
Ich glaube, das sind einfach, beziehungsweise ich glaube nicht, sondern ich weiß das, das sind eigentlich immer fehlende Strukturen. Also es ist selten tatsächlich ein zu niedriges Gehalt. Ne, das kommt natürlich auch vor, aber wenn wir jetzt einfach mal von der Durchschnittsbürgerin sprechen, die dann halt einfach ein Durchschnittseinkommen hat, da liegt es tendenziell nicht am fehlenden Gehalt oder fehlenden Umsatz, falls man selbstständig ist, sondern daran, dass man halt ja sich selber nicht die Strukturen etabliert hat, die es einfach dafür braucht. Und auch da könnte es einfach daran liegen, dass wir natürlich auch irgendwo einen Generationswechsel hatten. Ne? Also klar, den hat man natürlich immer, aber damals war es dann ja noch so, dass unsere Großeltern oder Eltern auf einem Sparbuch gespart haben, da haben die gut Geld für bekommen und konnten sich ein Haus leisten. Man hatte dieses eine große Ziel und dafür hat man auf dem Sparbuch oder Bausparvertrag gespart. Das war normal. So, und dann kam ja ganz lange diese Nullzinsphase. Plötzlich hat man auf nichts mehr Zinsen bekommen, Immobilienpreise sind explodiert, man hat plötzlich kein Ziel mehr, auf das man hinsparen kann, was irgendwie so, ich sag mal, erstrebenswert ist, in Anführungszeichen, ne? Weil Rentenlücke klingt ja erstmal langweiliger, als wenn man sagt, ich möchte mir ein Eigenheim kaufen, ne? Und dann glaube ich, ist das halt zu diesem Umbruch gekommen, dass man halt nicht angefangen hat, sich Alternativen zu suchen, vor allem, weil das ja auch dieser Umbruch war. Noch während der Digitalisierung, da war das mit dem Sparen und Investieren so mit Online-Banken und sowas ja noch gar nicht. Ne, da hättest du noch zu deiner Filialbank gehen müssen. Und dadurch hat sich das, glaube ich, in so dieser einen Generation nie richtig etabliert, wo es diesen Wechsel gab von Nullzins, also von hohen Zinsen zu Nullzins. Und wurde dann an uns weiter nicht richtig weitergegeben, wie man denn eigentlich spart. Das heißt, so dieses, wie spart man eigentlich, dieses Wissen ist verloren gegangen zwischen zwei Generationen. Und das ist nämlich jetzt das, was wir uns jetzt gerade wiederholen dürfen, dass wir lernen dürfen, okay, man kann wieder sparen, ne, auch wenn das vielleicht anders funktioniert als noch vor 20 Jahren, weil ich glaube, dass wir ein Sparbuch, dass wir darauf verzichten können. Ich glaube, das muss ich nicht weiter groß erklären, ne, oder dass ein Bausparvertrag für die meisten von uns eigentlich Unsinn ist, ne, und solange du kein Haus bauen oder renovieren willst, ne, brauchst du keinen Bausparvertrag. Ja, da gibt es einfach bessere Anlagen. Und ja, da muss man dann halt einfach lernen, dementsprechend auch Kontenmodelle und Systeme für sich zu etablieren, die es halt damals schon gab und dann eine kurze Zeit wieder nicht und jetzt gerade wieder am Kommen sind. Das bedeutet so dieses Thema Kontenmodell, Budgetberechnung und sowas. Wirklich, fragt mal eure Eltern oder Großeltern, die haben das auf die ein oder andere Art und Weise, haben die eine Budgetberechnung und ein Kontenmodell gehabt. Es sah halt einfach nur ein bisschen anders aus als bei uns heutzutage, weil es halt nicht digital war. Aber wir müssen halt jetzt einfach lernen, das wieder in unseren Alltag rein zu integrieren, damit wir genau diese Systeme und Strukturen haben, damit wir halt am Ende des Geldes halt auch keinen Monat mehr quasi haben, ne? Also mit anderen Worten, dass wir wirklich jeden Monat sparen und Geld beiseite legen können.
Ja, interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht mit diesem Umbruch von der einen Generation zur anderen mit der Zinspolitik, dass einfach dieses Sparwissen nicht weitergegeben wurde, weil ja früher genau das größte Vermögen in Familien war das Eigenheim oder die eigene Wohnung. Und ja, wenn man das nicht mehr hat, ja, wofür spart man dann? Also da steckt wirklich viel drin. Das ist interessant. Und mit dem Kontenmodell, also ich habe da ein paar Artikel von dir gelesen. Würdest du, also du plädierst ja für das Dreikontenmodell mehr oder weniger. Oder was würdest du sagen, was ist so die ideale Anzahl von Konten, wenn man jetzt Open-End-Konten sozusagen haben könnte?
Also, wenn man Open-End-Konten haben kann, ich sag mal kostenlos, ne? Da würde ich wirklich sagen, 3 ist das Minimum, das du brauchst, ne? Und ich sage auch immer meinen Kundinnen, fangt erstmal mit 3 Konten an, ne? Weil das ist am einfachsten dann umzusetzen, weil viele haben halt Angst und das ist die größte Hemmschwelle, die die Leute haben, dass die denken, okay, wenn ich jetzt mehr als ein Konto habe, wird es ja unübersichtlich, ne? Dann habe ich Geld da liegen, ich habe Geld da liegen, ich habe Geld da liegen, ich verliere den Überblick, dann weiß ich doch gar nicht mehr, wo mein Geld ist. Aber das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passiert. Weil je mehr Konten du hast, desto mehr kleine Zwecke kann jedes einzelne Konto haben. Ne, das bedeutet, wenn wir nur ein Girokonto haben, ist das Girokonto Mädchen für alles. Und ein Mädchen für alles ist in nichts richtig gut, kann von allem nur so ein bisschen. Ne, das ist so, als würdest du gleichzeitig Buchhalterin sein, Kfz-Mechatronikerin, verkaufen, also Verkäuferin, dann vielleicht noch eine Unternehmens- und Steuerberatung und dann bist du vielleicht noch in der Politik tätig. Ne? Und wenn du halt so viele Jobs gleichzeitig hast, du wirst keinen davon so richtig gut machen. Ne? Vielleicht alle so ein bisschen mittelmäßig oder auch vielleicht alle ein bisschen schlecht, ne? So wer weiß. Aber ne, man muss sich natürlich die eigenen Schwerpunkte legen. Und genauso ist das beim Konto nämlich auch. Und wenn du dann anfängst, deine Konten zu unterteilen, hat jedes Konto eine eigene Aufgabe und diese Aufgabe ist nur diesem einen Konto zugeteilt. Wir haben dann zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, also das ist ja sowas wie ein modernes Sparbuch, sage ich mal, ne? Falls ihr nicht wisst, was ein Tagesgeldkonto ist, ist ja auch noch nicht so überall angekommen. Wie ein modernes Sparbuch einfach, du kannst Geld drauflegen, jederzeit wieder runterholen auf dein Girokonto, ne? Ist super flexibel. Und ja, je nach Bank bekommt man da ganz kleine Zinsen drauf, aber ist jetzt nichts dramatisch Tolles irgendwie, dass man da irgendwie jedem Cent hinterherlaufen müsste. Aber da könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme ein Tagesgeldkonto nur für meinen Notgroschen. Ne, das bedeutet, wenn irgendwas passiert, bin ich abgesichert. Ne, die Waschmaschine geht kaputt, der Chef ist scheiße und ich würde am liebsten kündigen. Ne, dann hat man Notgroschen und kann mal vielleicht 2, 3 Monate Pause machen, auch ohne neuen Job in petto zu haben. Das Auto geht kaputt oder was auch immer. Das Kind hat die Schuhe durchgelaufen und man hat aber eigentlich jetzt gerade keine neuen Schuhe eingeplant gehabt. Ne, solche Geschichten. Und dann weißt du aber auf einen Blick direkt, wie viel Geld auf diesem Notgroschen drauf ist, auf diesem Konto. Und du weißt auch direkt, was kannst du dir leisten. Du musst nicht erst hin und her rechnen und eventuell nochmal irgendwie nachgucken und irgendwas zusammenkratzen und dir dann überlegen, aber ja, kann ich mir denn dann überhaupt noch den Urlaub leisten? Weil im besten Fall hast du dann zum Beispiel noch ein zweites Tagesgeldkonto, das dann dein Urlaubskonto da widerspiegelt. Und das bedeutet, du sparst Monat für Monat auf dieses Urlaubskonto drauf und du weißt jederzeit, aha, Summe XY ist nur für das Urlaub, nur für meinen Urlaub gedacht. Und je mehr Ziele du hast, desto mehr Tagesgeldkonten würden das Ganze quasi auch übersichtlich machen, ne? Weil du für jede Abteilung quasi die Rücklagen bilden kannst und du siehst auf einen Blick direkt, wie viel Geld habe ich gerade dafür zur Verfügung. Und du musst nicht erst auf deinem Girokonto hin und her rechnen. Und ein netter Side-Effekt ist davon, dadurch, dass dein Konto und dein Geld so diesen einen bestimmten Selbstzweck hat, dass du auf irgendwas Bestimmtes hinsparst, gibst du das nicht mehr für irgendeinen anderen Scheiß aus. Ne, weil wenn du anfängst, auf dem Girokonto zu sparen, kennt man vielleicht, ne, die wenigsten da schaffen das tatsächlich. Ne, sobald man dann irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000, 5000 Euro auf dem Konto hat, ist, oh, ich gönne mir das, oh, ich gönne mir das. Ne, und man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Ich glaube, so in meiner ganzen Laufbahn, also Karriere als Finanzen mit Franzi, hatte ich genau eine Kundin, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ach ja, ich habe aus Versehen hier irgendwie so 20.000 Euro angespart. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Das ist
Und
ja
ich war
irgendwie.
nur so, okay. Easy, okay. Ne, aber das ist halt, das ist die Ausnahme. Ne, das ist absolute Ausnahme. Das ist nicht normal, sage ich mal. Also nicht normal in Anführungszeichen. Und ja, aber man muss jetzt natürlich nicht irgendwie mit 10 Tagesgeldkonten starten. Ne? Also wie gesagt, für den Anfang reichen 3. Und ich sage immer ganz gerne, dass du quasi aufteilen solltest auf 3. Und zwar eins wirklich nur für den Notgroschen. Da bin ich immer noch ein ganz großer Fan von, ne? Dass man wirklich einen Notgroschen komplett separat liegen hat für den Notfall. ein Notgroschen für deine Rücklagen soll, wie ich sie immer nenne. Und deine Rücklagen soll sind quasi Rücklagen für deine jährlichen Fixkosten. Ne? Also zum Beispiel deine Kfz-Versicherung, die einmal im Jahr abgebucht wird, oder die GEZ, die alle 3 Monate abgebucht wird. Ne? Sowas, irgendwas, also irgendwelche Ausgaben, die fix abgebucht werden bei dir, aber halt nicht monatlich. Ne? Dafür machen wir diese Rücklagen auf dem Konto Rücklagen soll. Und dann haben wir noch ein drittes Tagesgeldkonto und das sind dann, ist dann quasi dieses Tagesgeldkonto für die Rücklagen will. Und das sind die Rücklagen, die wir bilden wollen, weil wir da Bock drauf haben. Ne? Sei es für Urlaub, sei es, keine Ahnung, für das neueste iPhone, was ja gerade rausgekommen ist. Ne? So, keine Ahnung, wenn dir das wichtig ist, ne? Alles gut, spar dafür. Ne? So, ich würde nie jemanden irgendwie verurteilen für seine Werte. Ne? Und ja, wenn man halt den Wert hat, ich muss immer das neueste iPhone haben, dann ist es halt so. Aber dann kauf's halt wenigstens aus deinem Vermögen her raus und nicht irgendwie auf Raten oder sowas. Ne? Das ist dann immer so mein Anspruch. Genau, und dann hast du quasi diese 3 Konten plus dein Girokonto halt. Und damit hast du schon mal eine super Grundabdeckung, ne? Weil du einfach ganz genau weißt, das ist für den Notfall, das ist für meine Fixkosten und das ist einfach nur mein Spaßkonto. Ne? Das ist für ja, Sachen, die ich einfach ausgeben will, mein Geld.
Und wie ermittle ich die Höhe von dem Notgroschen zum Beispiel? Oder ja, Urlaub, okay, es kommt darauf an, was für einen Urlaub ich gerne machen möchte. Das ist relativ logisch. Aber was würdest du so empfehlen? Wie viel sollte man für einen Notgroschen monatlich zurücklegen?
Das ist tatsächlich so ein Thema, da gehen die Meinungen voll krass auseinander. Und ich glaube, ich bin so eine der wenigen, die tatsächlich meistens was anderes predigt als die meisten anderen Finanzleute. Ich sag mal so, in der normalen Finanzbubble oder in der normalen Fachliteratur spricht man von 3 bis 6 Netto-Monatsgehältern. Ne, das bedeutet, du würdest dir angucken, was ist mein Nettogehalt? Das rechnest du dann entweder mal 3 oder mal 6, je nachdem, was du, ich sag mal, für ein Sicherheitsbedürfnis hast. Und das ist dann die Größe von deinem Notgroschen. Ich persönlich finde, dass das nur so als ganz grobe Pi mal Daumen-Richtlinie genutzt werden sollte. Und ich finde, es kommt auf viel mehr persönliche Faktoren und Risiken an, die du einfach im Zweifel zu tragen hast. Also Beispiel, du bist eine alleinstehende Studentin, Anfang 20, lebst in deinem WG-Zimmer, hast kein Auto, keine großartigen Sachen, die irgendwie kaputt gehen könnten und hast, keine Ahnung, trotzdem einen gut bezahlten Studentenjob. Ja, und sagen wir mal, du verdienst 1.500 € im Monat. Ja, das kommt ja schon mal vor bei Studentinnen oder Studenten. So, dann, wofür brauchst du 4.500 €? Ja, also das ist halt so, was soll dir passieren, dass du 4.500 € brauchst? Eine Waschmaschine ist nicht so teuer, ein Fernseher ist nicht so teuer. Ne, und was anderes brauchst du nicht. Vielleicht ein neues Fahrrad, weil dir das vor der Uni geklaut worden ist. Ne, das ist, glaube ich, so der Worst Case, der dann passieren kann. Anders sieht es natürlich jetzt zum Beispiel in meiner Situation aus. Ich wohne in einer Wohnung zur Miete mit meinem Partner zusammen und erwarte jetzt im Januar mein erstes Kind. Ich bin selbstständig und ich bin auf mein Auto angewiesen. Ich kann ohne Auto tatsächlich in dieser Region, in der wir leben, nicht überleben. Ne? Also kleiner Background, ich komme halt aus dem Sauerland und da ist halt wirklich mit den Öffis kannst du einfach knicken hier den Alltag. Ne? Du brauchst ein Auto. Und für mich wäre es natürlich fatal, wenn ich jetzt mir nur 3 Netto-Monatsgehälter auszahle, ne? Weil, Fun Fact, wir wollen ja offen über Finanzen reden, ne? Und deswegen mache ich da auch keinen Hehl aus meinem eigenen Gehalt. Ich persönlich zahle mir monatlich 2.500 € netto aus. Ne? Das ist mein Gehalt, mit dem komme ich super klar, kann ich meine Familie teilweise miternähren und sowas, ne? Nach der Rechnung bräuchte ich nur einen Notgroschen von 7.500 € oder ungefähr 15.000 €. Das ist jetzt einfach in meiner Welt unrealistisch, ne? Weil ich einfach eine große, teure Wohnung habe, die ich zur Not halt finanzieren können muss, auch wenn ich dann halt mal gerade kein Gehalt bekomme. Ich muss ein Auto neu kaufen können, falls was, oder zumindest die Anzahlung leisten können. Genau dasselbe mit einer Wasch- oder Spülmaschine. Ne, sobald ich hier ein kleines Kind rumrennen habe, kann ich nicht mehr ohne Waschmaschine leben. Und ein Trockner wahrscheinlich dann im besten Fall auch noch. Ne, das kann ich jetzt noch schlecht abschätzen, aber wer weiß, ne? Und ich muss einfach ganz andere Risiken abdecken, ne? Weshalb für mich ein Notgroschen von nur, in Anführungszeichen, 7.500 oder 15.000 € einfach nicht in Frage kommen würde und ich da schon wirklich von anderen Extremen ausgehe. Ne? Aber so kommt es dann halt auch einfach drauf an. Ne? Oder nochmal eine andere Konstellation. Du bist, keine Ahnung, mit deiner Partnerin zusammen und du bist Alleinverdienerin. dann musst du im Zweifel deine Partnerin und zum Beispiel gegebenenfalls noch Kinder absichern. Was ist, wenn ihr beide ein Auto braucht und so weiter und so fort? Ne? Da sind so viele Konstellationen, so viele Falls und Wenns und was weiß ich was, dass ich immer sage, kalkulier deine schlimmsten Risiken und sicher die wenigstens ab. Ne? So ein Bare Minimum, sage ich immer. Wenn du ein Auto brauchst, dann brauchst du mindestens mal die Anzahlung für das Auto. Ne? Sagen wir mal, je nachdem, was du kaufen möchtest, brauchst du mindestens mal 5.000 Euro. Dann kalkulier noch deine Miete mit rein, weil du kannst nicht einfach mal eben umziehen, nur weil du deinen Job verloren hast. Du wirst 3 bis 6 Monate die Miete weiterzahlen müssen. Ne? Solche Geschichten einfach. Wie viel brauche ich dann tatsächlich zum Essen auch jeden Monat? Ne? Wie viel muss ich da ausgeben im Schnitt? Ne? Und das ist halt einfach sehr flexibel, sage ich mal. Ne? Also als erste Anlaufstelle finde ich so dieses 3 Monate Netto-Monatsgehälter erstmal ein cooles Ziel, um das anzupeilen. Aber letztendlich sollte man immer die eigenen Risiken einkalkulieren, weil am Ende des Tages, wenn du 30.000 Euro brauchst und du hast nur 5.000, bringt dir das halt auch nicht mehr so wirklich viel. Ne? Und im Zweifel hättest du die 30.000 dann vielleicht auch irgendwie geschafft. Ne? Und ja, kommt da einfach so auf die eigenen Verhältnisse und Risiken, sage ich mal, an.
Ja, gut, das zu wissen, also da auch dann ganz ehrlich mit sich zu sein und zu überlegen, ja, was brauche ich denn wirklich und was ist für den Notfall? Also was kann alles passieren und so, dass man dann wirklich abgesichert ist und auch ruhig schlafen kann, gerade mit dem Auto und so. Das ist dann ja schon ein hohes Risiko, wenn man es auf einmal nicht mehr hat oder die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und würdest du raten, dass man die Tagesgeldkonten bei einer Bank, also alle bei derselben Bank eröffnet? Weil da muss man ja wahrscheinlich Gebühren bezahlen, oder? Sollte man eher versuchen, sich so diese ganzen kostenlosen Banken irgendwie zusammenzusuchen und da die Konten zu haben?
Also da kommt es so ein bisschen dann auf das Kontomodell an und bei welcher Bank du bist. Also bei vielen Banken ist das mittlerweile so, dass du tatsächlich kostenlos 3 Tagesgeldkonten eröffnen darfst.
Oh.
Ne, das bedeutet, wenn du ein 3-Kontenmodell haben möchtest, ist das tatsächlich auch mit vielen Banken machbar. Das Einzige, wo ich sagen würde, mach das besser nicht, ist, wenn du schon über ein hohes Vermögen verfügst. Und bei einem hohen Vermögen spreche ich von über 100.000 Euro. Ne? Also solltest du tatsächlich über 100.000 Euro bei einer Bank liegen haben, da musst dir dann halt einfach nur bewusst sein, dass du damit ein gewisses Risiko eingehst. Weil es gibt ja sowohl in Deutschland als auch generell EU-weit die sogenannte Einlagensicherung. Und die Einlagensicherung betrifft prinzipiell, also wirklich jede Bank dann in Deutschland oder in Europa. Und die geht bis 100.000 Euro. Du kannst darüber hinaus als Bank noch so verschiedenen, ich sag mal, Organisationen beitreten, sodass auch mehr als 100.000 Euro abgesichert sind. Aber im Zweifel hat das dann halt auch nicht jede Bank. Und das bedeutet dann im Klartext, wenn deine Bank pleite geht, bekommst du 100.000 Euro von deinem Vermögen zurück und alles darüber hinaus kann weg sein. Ne? Und ja, wenn man halt irgendwie so sein Leben lang hart schuftet und Geld beiseite legt, ne, und macht und tut und was weiß ich was, dann will man dieses Risiko, glaube ich, nicht eingehen, dass dann plötzlich irgendwie die Hälfte von deinem Vermögen weg ist. Deswegen wirklich sagen, wenn du tatsächlich über 100.000 Euro auf dem Konto rumfliegen hast, wird jetzt wahrscheinlich nicht so super viele betreffen, ne, aber wenn, dann aufteilen auf mehrere Banken. Ne, so dass du pro Bank jeweils unter 100.000 Euro liegst oder halt investieren, ne, das wäre natürlich mein Favorite. Aber ansonsten spricht da überhaupt nichts gegen, das alles bei der gleichen Bank zu tun. Ne, das Einzige, wo man dann nochmal sagen könnte, so ja, okay, ist so ein bisschen das Thema Selbstdisziplin. Ne, wenn du sagst, ey, wenn das alles bei einer Bank liegt, dann gehe ich trotzdem an das Geld dran. Dann eröffnet ihr natürlich ein neues Konto, ne? Und je nachdem finde ich es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn man gewisse Kontoführungsgebühren zahlen muss, solange es niedrig ist. Ne? Weil man erkauft sich dadurch einfach ein Stück Sicherheit, ein Stück Freiheit. Solange man dann schafft, damit auch tatsächlich ein Vermögen aufzubauen und Geld beiseite zu legen, finde ich, werden Kontoführungsgebühren viel zu sehr verteufelt, solange die sich im Rahmen befinden. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Euro pro Monat dafür zahlen musst, dass du halt automatisch jeden Monat 500 Euro sparen kannst, ohne dass du da nochmal dran gehst, dann ja, mach das. Ne? Dann sind's, was sind da 2, 3 Euro oder vielleicht auch 5 Euro, ne? Dann scheiß mal drauf. Ne? Aber ja, bei größeren Kontoführungsgebühren, wie es manche Banken noch haben, aber das ist ja eigentlich auch alles mittlerweile nicht mehr die Realität, Gott sei Dank. Ne? Also klar, so manche Regionalbanken, sage ich mal, haben noch so ein paar hohe Gebühren, aber das ist ja auch mittlerweile bei fast allen gekommen, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie bei der Sparkasse oder Volksbank oder sowas unbedingt ein Privatkonto braucht, sondern vielleicht auch eher zu den Online-Banken wechselt. Ne, aber da ist eigentlich wirklich Drei-Konten-Modell kriegt man bei fast jeder Bank mittlerweile wieder hin.
Okay. Und für den Vermögensaufbau, das ist so eine, die Frage klingt harmlos, aber was würdest du da so empfehlen? Also würdest du eher zu ETFs raten oder auch Immobilien?
Das Thema Immobilien. Also, das Thema Immobilien, da sprechen die wenigsten gerne mit mir drüber tatsächlich, weil man muss bei mir wissen, ich bin ganz stark Zahlen und Fakten visiert, avisiert, wie sagt man das? Also getrieben, Fakten und Daten getrieben. So. Wenn irgendwas bei mir nicht mit Fakten, Daten und irgendwelchen Studien untermauert werden kann, kommt mir das nicht in die Kiste. Jetzt gibt es beim Thema Immobilien aber ganz tolle Fakten und Statistiken und Daten, die aber einfach den meisten Deutschen nicht gefallen. Ne? Weil wir sind in einem Land aufgewachsen, wo Betongold ganz groß geschrieben wird, wo dir jeder sagt, du brauchst ein Eigenheim, du brauchst eine Immobilie, du kannst nur damit gute Rendite, also gute Gewinne erwirtschaften und Häuser steigen immer im Wert und bla bla bla. So, wenn man sich jetzt aber wirklich nur die Statistiken dazu anguckt, ne? Was sagen die Zahlen der letzten 100 Jahre? Dann sieht man, dass Häuser in Deutschland im Durchschnitt eine Jahresrendite, also einen Jahresgewinn, inflationsbereinigt von ungefähr 2% erwirtschaftet haben. So, und 2% ist der Durchschnitt. Ja, das ist, da sind die Leute mit drin, wo du sagst, ja, aber mein Nachbar hat letztes Jahr das Haus für 1 Million Euro verkauft. Da sind aber auch die ganzen Geschichten mit drin, die halt kein Geld damit aufgebaut haben, ne? Und wo inflationsbereinigt und wenn man das auch um die Reparaturen und Instandhaltungen bereinigt, wird einfach mit Immobilien nicht der Gewinn gemacht, der uns halt einfach, ich sag mal, propagiert wird in Deutschland. Und da muss man halt einfach sagen, dass die Bankenmafia und Kreditmafia in Anführungszeichen, ne? Also das Wort jetzt gerade mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? Dass die uns natürlich beeinflussen wollen. Die wollen uns die Kredite verkaufen, die wollen, dass Immobilien super gut dastehen und die ganzen Studien in Anführungszeichen, die die dann auf den Tisch legen, dass Immobilien ja so tolle Renditen machen, die sind alle bankenfinanziert. Das ist so spannend. So Banken, die Kredite für Immobilien vergeben, finanzieren Studien, die dann zeigen sollen, dass das super ist, wenn du eine Immobilie kaufst.
Sehr
Und
absurd.
ey, das ist wirklich, also das ist so ein Thema, ne? Und deswegen, ich gehe da meistens nicht super genauer drauf ein, ne, sondern ich sag einfach, wenn du das für dich und deinen Lebensstil möchtest, dann mach das. Kauf dir eine Immobilie, weil du mit deiner Familie da drin leben möchtest. Kauf dir eine Immobilie, weil du ohne nachzufragen Wände einreißen möchtest und alles so streichen möchtest, wie du willst, weil du dir eine Küche für 20.000 Euro nur kaufen möchtest, wenn das dein Eigenheim ist und keine Mietwohnung. Dann mach das, ne, für deinen Lebensstil. Aber red dir nicht ein, dass du damit ein Vermögen aufbaust. Das ist Quatsch. Und es gibt auch mehr als genug Rechnungen, dass man sich auch im Alter keine Miete damit spart. Na, also klar, man spart sich im Alter die Miete, aber das, was man jetzt an Mehrkosten in diese Immobilie reinsteckt, frisst dann quasi diesen Gewinn in der Rente dann später wieder auf. Ne? Also diese Mietersparnis, die wird einfach durch die Kosten, die wir jetzt alle reinstecken müssen, einfach komplett aufgefressen. Ne? Also, ne, wenn man sich wirklich nur die puren Zahlen anguckt. Ich kann jetzt gerade nicht ad hoc genaue Zahlen nennen, dafür müsste ich einmal kurz noch mal kurz in meinen Zahlen rumsuchen. Ne? Aber ich glaube, wenn ihr mir da nicht glaubt, könnt ihr mir auch einfach noch mal gerne schreiben. Dann kram ich das noch mal separat raus. Ne? Das ist kein Problem. Ich habe da auch schon Vorträge zu dem Thema zugehalten. Ne? Deswegen, ich kann das alles untermauern. Und wenn es wirklich darum geht, dass ihr wirklich ein Vermögen aufbauen wollt, ne? Ihr wollt nicht nur euer Vermögen sichern, das wäre quasi das Thema Immobilien. Ich will mein Vermögen sichern, ne, aber auch da, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil das ist ja auch nur der Durchschnitt von 2% Gewinn pro Jahr und wir haben ja eine Inflation von 2% pro Jahr ungefähr. Ne, das bedeutet, wir kommen da ja, plus minus null. Jetzt gerade ist die Inflation noch ein bisschen schlimmer. Ne? Also da muss man echt aufpassen, wenn es darum geht, dass ihr wirklich ein Vermögen aufbauen wollt. Ihr wollt zum Beispiel wirklich die Rentenlücke schließen. Ihr wollt in 20, 30 Jahren besser leben, euch mehr leisten können. Dann kommt man tatsächlich heutzutage nicht mehr an der Börse vorbei. Ne? Also kein Bausparvertrag, kein Sparbuch dieser Welt wird euch quasi die Rendite, die auch noch relativ in Anführungszeichen risikoarm ist, geben können, wie halt es einfach die Börse kann, wenn man natürlich ein paar Sachen beachtet. Das heißt, long story short, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn es um Vermögensaufbau geht, dann Börse und zwar noch gezielter mit ETFs, ne? Nicht jetzt irgendwie Einzelaktien oder irgendwelchen Krypto-Bros vertrauen, ne? Sondern einfach solide auf ETFs setzen und damit dann einfach ganz langfristig und super entspannt langsam das Vermögen aufbauen. Also ihr werdet nicht über Nacht Millionärinnen, ne, aber je nach Sparsumme könnt es ihr in 40 Jahren werden. Sagen wir es mal so.
Ja, du hast auch, ich weiß nicht, ob ich das auf, bei dir auf Instagram gesehen habe oder in einem Blogartikel, diese 752er-Regel, oder war das in dem Video auf Pro7? Ich habe mir das tatsächlich angeguckt, das war
Ah,
ganz
ja,
witzig.
das war das Pro7-Video
Ja,
tatsächlich.
genau, wo du dann, wenn die, wie viel hatte sie da gespart? Ich weiß nicht, wenn sie jeden Monat so und so viel, 7,50 € oder so, nicht ausgibt für irgendwas, dann hat sie diese Regel. Kannst du die mal kurz erläutern, also was die besagt?
Ja, die 752er-Regel. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz selber gucken, wann die Verdopplung war, damit ich jetzt hier keine Zahlen mir ausdenke, weil über die Regel habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesprochen. Das ist ganz witzig. Ja, doch gut, hatte ich richtig im Kopf tatsächlich noch. Also, 752er-Regel. Also erstmal finde ich cool, dass du dir den ProSieben-Beitrag angeguckt hast. Das war damals so ein Riesending für mich. Da hatte ProSieben mich halt einfach in Kooperation mit einer Sparkasse tatsächlich zu einem Beitrag angefragt, ob ich über das Thema Altersvorsorge und ETFs reden könnte. Und deswegen war richtig cool. Und dann wurde ich einfach um 20 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt, ne? So quasi kurz
Wow,
vor der
beste
Primetime.
Sendezeit.
Das war so cool einfach, ne? Aber die 752er-Regel, die besagt quasi, dass wenn du dein Geld investierst zu durchschnittlich 7% oder auch sparst, meinetwegen, ne? Und 7%, kleiner Spoiler, ist auch die durchschnittliche Rendite vom Aktienweltmarkt in den letzten 50 Jahren gewesen, ne? Also das ist nicht unrealistisch, 7% pro Jahr, inflationsbereinigt, sei damit dazu gesagt, zu erreichen. Und wenn du jetzt quasi zu 7% investierst, ne, und das einfach über ein paar Jahre hinweg, dann besagt die 752er-Regel quasi, dass sich alle 10 Jahre dein Gehalt verdoppelt. Und da geht es dann quasi darum, wenn du jetzt einfach eine wöchentliche Ausgabe hast, ne, damit wir das einfach mal so ein bisschen Pi mal Daumen über den Daumen peilen können, also warum 752? Du hast eine Ausgabe, die du wöchentlich hast, ne, wie du jetzt zum Beispiel gerade gesagt hast mit dem Kaffee. Ich glaube, bei ProSieben war es irgendwie ein Bahnticket oder irgendwie sowas, was du dann halt auch stattdessen irgendwie vom Arbeitgeber kriegen könntest oder so. Das weiß ich gerade auch nicht mehr genau. Aber wenn du diese wöchentliche Ausgabe mit 752 multiplizierst, siehst du dann quasi, was du dann auch wirklich in 10 Jahren bei 7% erwarten könntest. Ne? Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, ich öffne mal ganz kurz hier den Taschenrechner. Ich rechne jetzt 5 mal 752. Ne, und 5 € ist dann einfach ein Kaffee in der Woche. Ne, dann hättest du quasi innerhalb von 10 Jahren 3.760 € insgesamt gespart. Ne, wenn wir das Ganze jetzt mal andersrum rechnen, mache ich mal 5 mal 12 mal 10. Ne, dann gucken wir mal, wie viel wir dann überhaupt ausgegeben hätten, ne, nur damit wir das in Relationen setzen können. Also 3.500 € hätten wir insgesamt in 10 Jahren erreicht. Wenn wir das Ganze nur gespart hätten, also einfach nur auf den Kaffee verzichtet und auf ein Tagesgeldkonto gelegt, würden wir nur bei 600 € landen.
Oh,
Ne?
das ist mal ein großer Unterschied, ja.
Ja, ne? Und das ist dann halt je nachdem, mit welcher Rendite man rechnet und so weiter und so fort. Ne? Aber da geht es dann jetzt halt einfach um diese, ja, nach 10 Jahren mit 7%. Und je nachdem, mit welchen Zahlen man rechnet, ne, sind dann eher dann die Verdopplung oder Verdreifachungen drin, die wir halt auch zurückrechnen können quasi. Ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie rum wir mit dieser Formel rechnen. Aber ich finde das halt als Faustformel einfach übel cool. Ne? So was kommt in 10 Jahren raus und rechne immer einmal dagegen, was hätte ich denn nur investiert? Ne? Weil 600 € gegenüber von 3.600 € oder 3.500 €, das ist schon ein Ding. Ne? Also 3.000 € für abwarten. Ich glaube, die hätten wir alle gerne.
Ja, absolut. Und das, die Regel zeigt auch, wie, also dass es sich auch schon lohnt, auf kleine Dinge zu verzichten, wo man denkt, ach, 5 € hier, 3 € da, keine
Absolut.
Ahnung, dieses oder jene Abo lasse ich weiterlaufen. Aber wenn man das dann mal mit dieser Regel sich ausrechnet, dann macht es echt schon einen sehr großen Unterschied.
Ja.
Und das zeigt auch, dass man wirklich es ist ja so immer, mit 25 € kann man schon anfangen, Vermögen aufzubauen. Und das ist ja wirklich so. Also wenn man dann einfach nur diesen Zinseszinseffekt mit berücksichtigt, dann ist es auf einmal gar nicht mehr nur 25, sondern dann sind schnell mehrere 1.000 € dabei rausgekommen.
Ja, wollte gerade sagen, ich mache hier gerade mal im Hintergrund einen Rechner auf. Den seht ihr jetzt natürlich leider alle nicht, aber ich kann euch trotzdem einmal die Zahlen nennen, einfach nur, damit man es mal gehört hat. Na, du, ups, jetzt habe ich auf eine Werbung gedrückt. Das wollte ich nicht. Ich wollte auf Berechnen draufdrücken. Gehen wir jetzt mal davon aus, rechnen wir mal mit diesen 25 € im Monat, ne? Weil viele haben halt Angst, dass man das Investieren erst mit großen Summen starten kann und sowas und dass sich alles darunter ja gar nicht lohnt und so weiter. Na, wenn ich das jetzt hier einfach mal in den Zinsrechner eingebe und jetzt sage, okay, wir investieren monatlich 25 € ne, zu diesen 7% Konditionen, dann haben wir nach 10 Jahren, wie gesagt, upsala, je nachdem, wie man jetzt die Steuern ein- oder rauskalkuliert, ne, landen wir halt Pi mal Daumen bei 25 € im Monat, bei 4.300 €. Ne? Davon eingezahlt sind aber tatsächlich viel weniger. Und zwar, Sekunde, ja, jetzt habe ich mich vertippt hier. 4.300 € haben wir, davon sind eingezahlt 3.000 € nach 10 Jahren, ne? Mit 25 €. Wenn wir das Ganze jetzt aber zum Beispiel 20 Jahre mal laufen lassen, ne, landen wir nicht mehr bei 4.300 € an Vermögen, sondern schon bei 12.700. Ne? Und die Einzahlung ist ja immer noch 25 € pro Monat. Das heißt, wir sind bei 6.000 € Einzahlung gewesen, haben aber schon das Doppelte tatsächlich an Vermögen insgesamt dann angespart. Und wenn wir jetzt sogar 30 Jahre Zeit haben, ne, dann haben wir logischerweise 9.000 € eingezahlt, landen aber bei einem Vermögen von ungefähr 29.000 €. Ne, das heißt 20.000 € nur durch den Zinseszinseffekt und dadurch, dass wir halt einfach lange investiert haben. Und das ist ja jetzt quasi ein kleiner Sparplan. Ne? 25 € ist für die meisten ja nur der Start. Ne, weil das hört sich dann so wenig an, in Anführungszeichen, denn man hat 30 Jahre lang investiert und landet nur bei 30.000 €. Ne? Aber man muss das ja in Relation setzen. Man hat ja auch ganz wenig nur investiert pro Monat. Und normalerweise ist es ja so, du hast im Laufe des Lebens mal eine Gehaltserhöhung, ne? Du kannst dir vielleicht mal die ein oder anderen Kosten einsparen und was weiß ich was. Das bedeutet, normalerweise ist der Hergang bei uns ja so, wir sparen am Anfang vielleicht 25 €, dann ein Jahr später 50, nochmal ein Jahr später 100 und so weiter und so fort. Ne, und ich habe teilweise Kundinnen, mir hat gerade heute erst wieder eine geschrieben. Ne, ich kriege diese Frage tatsächlich oft, immer mit so ein bisschen unterschiedlichen Summen, aber lautet immer relativ ähnlich. Die Kundin jetzt heute, ich habe nur 150 € im Monat zur Verfügung. Reicht das zum Investieren?
Oh,
Eine
wow.
andere Kundin hat sogar bei 250 € pro Monat angefragt und hat gefragt, reicht das zum Investieren? Und dann sage ich immer, ja, also wenn du aus 25 € pro Monat fast 30.000 machen kannst, 25 € im Monat, dann lohnen sich auch 150, dann lohnen sich auch erst recht 250, ne? Und du kannst ja im Laufe deines Lebens immer noch deine Sparpläne steigern. Na, das ist halt ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, ne? Das ist nicht wie bei so einer Versicherung, wo es schwierig ist, die Beiträge zu ändern, ne? Oder halt irgendwie viel bürokratischer Aufwand, sondern einfach an der Börse, also bei ETFs, kannst du das ja so easy machen. Das ist sind 2 Klicks. Du kannst den Sparplan erhöhen, du kannst den runterstellen, du kannst den pausieren, du kannst den löschen, du kannst dich für einen anderen entscheiden und das innerhalb von Sekunden. Also du musst zu keiner Bank fahren, du musst niemanden anrufen, du musst keine Gebühren dafür an irgendeinen Berater zahlen oder sowas, also kein Bankberater. Es ist geil, ne? Und es lohnt sich auch einfach mit kleinen Summen. Ne? Das ist mir so wichtig zu sagen. So klar, ich rede immer wieder von dem Thema Vermögensaufbau. Aber wer definiert denn, was ein Vermögen ist? Auch 30.000 €, verdammt nochmal, sind ein Vermögen. Und wenn du am Ende des Tages 30.000 € dir angespart hast, hast du 30.000 € mehr als nichts. Ne? Und das lohnt sich. Ne? Und einer meiner Lieblings-Nerd-Spruchs ist, lieber mit einem kleinen Vermögen in Rente gehen, als mit gar keinem.
Ja, das ist guter Spruch. Ja, aber was ich an ETFs auch so toll finde, ist, dass es so minimalistisch ist. Also man muss sich auch nicht, wie viele Menschen dann denken, Börse und dann muss ich Einzelaktien, dann verfolge ich irgendwelche Kurse und so
Oh
wie die Leute da
Gott.
auf dem Frankfurter Parkett oder so. Aber man muss sich wirklich nur, ja, ein bisschen vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr das anschauen, wie ist jetzt das Vermögen oder wie ist das eigene Geld da verteilt und das vielleicht ausbalancieren. So kommt auch an, wie viel Prozent man wo haben will und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das ja ein Selbstläufer.
Ja,
Und
absolut.
das macht es so einfach und da muss man auch nicht jetzt irgendwie die super Finanzexpertin für sein. Also dafür gibt es dann ja auch dich, aber
Das stimmt.
aber das ist wirklich so einfach. Also, und ich glaube auch, um auf die Immobilien noch ganz kurz zurückzukommen, viel, viel simpler als eine Immobilie zu kaufen und dann irgendwie
Ja.
diese ganzen Sachen dadurch zu kalkulieren und so weiter. Und ein ETF, ja, den kann man überall mit hinnehmen, den kann
Ja,
man, ja,
easy.
also super minimalistisch. Deswegen finde ich, ist das auch ein tolles Konzept. Immer noch nicht so bekannt, werden immer bekannter, aber könnten noch viel bekannter sein, denke ich, die ETFs, weil das wirklich eine super gute Möglichkeit ist, um langfristig Geld anzulegen und dabei zuzugucken, wie es sich vermehrt. Also man sollte auch nicht jeden Tag drauf gucken. Da kenne ich auch Leute aus meiner Familie, die das gemacht haben und die dann eher so super risikoavers sind und dann haben sie es verkauft, nachdem Corona irgendwie mehr oder weniger vorbei war. Also das ist natürlich auch Quatsch, aber du hast auch auf deiner Seite einen Leitfaden, ne? Wenn man mit ETFs, wie man da einsteigt, glaube ich, so ein
Ja, genau. Also da gibt es eigentlich so, ich sag mal, zwei Optionen, die man machen kann. Ne? Es ist immer, kommt immer so ein bisschen drauf an, worauf man mehr Bock hat. Also ich habe einmal so ein E-Book, so ein kostenloses E-Book einfach, das man sich runterladen kann. Ne? Das nennt sich dann auch Altersvorsorge mit ETFs. Ne? Also bei mir ist immer der Schwerpunkt auch relativ groß auf Altersvorsorge, ne? Dass es ja auch darum geht, die Rentenlücke zu schließen. Und das halt mit Hilfe von ETFs kann man sich einfach auf meiner Website runterladen. Website ist einfach finanzenmitfranzi.de und da gibt es halt im Menüpunkt eins, das nennt sich kostenlos, glaube ich, oder so. Und da kann man sich halt das E-Book runterladen. Weil ich aber weiß, dass nicht alle gerne lesen, was ich halt auch gut verstehe. Ich habe zwar gerade erst ein Buch geschrieben, aber es gibt halt einfach viele, die nicht gerne lesen. Ist ja auch in Ordnung. Habe ich das Ganze, gibt es auch noch mal in einem Webinar-Format, ne, also quasi Videoformat. Ist auch auf meiner Website einfach verlinkt unter Kostenloses. Da gibt es auch jede Woche so mehrere Zeitslots, wo man sich dann halt eintragen kann. Und das ist dann quasi ja, schon ausführlicher als das E-Book, ne? So geht so Pi mal Daumen eine Stunde ungefähr. Aber da lernt man dann halt auch noch mal ganz toll, was ist die Rentenlücke, was ist noch mal genau ein ETF, was ist eine Aktie, wie ist das mit dem Risiko, ne? Weil da haben ja auch viele Angst vor, ne? Da irgendwas falsch zu machen. Und so, ja, diese ganzen Mythen kläre ich quasi auf, ne? Worauf solltest du achten? Es gibt auch eine Börsenstartanleitung, ne? Also wie starte ich denn jetzt überhaupt, wenn ich wirklich loslegen will? Also ich kann beide Ressourcen sehr empfehlen, wobei das Webinar so ein bisschen mein Baby ist und ich da natürlich sagen würde, das ist besser.
Ja, cool. Ja, und das Buch habe ich auch gesehen. Das hat auch einen coolen Titel. Wie?
Ja,
Warte,
finanzier
finanzipiere dich.
dich.
Ich hatte jetzt gerade gedacht, weil ja, emanzipieren ist da drin, aber auch Disziplin hatte ich
Ja.
eigentlich erst gedacht. Aber ja, vielleicht alles irgendwie. Magst du darüber noch kurz was erzählen? Wann erscheint das? Worum geht es?
Voll gerne. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann genau diese Podcast-Folge rauskommt, aber wir nehmen das tatsächlich, also wir nehmen gerade diese Podcast-Folge am Erscheinungsdatum von meinem Buch, nehmen wir die gerade auf. Also das Buch ist jetzt heute erschienen, am 14.
Wow.
Oktober. Und ja, ich freue mich natürlich total. Also wie gesagt, das Buch heißt Finanzipier dich, ist auch mein erstes Buch. Habe ich zusammen mit einem Verlag geschrieben. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Self-Publishing-Ding oder, also nichts gegen Self-Publishing, aber ist halt mit einem großen, renommierten Verlag dahinter. Man kann es eigentlich überall kaufen, wo es Bücher zu kaufen gibt, ne? Sei es einfach bei Amazon oder halt einfach bei der Buchhändlerin um die Ecke oder bei Thalia. Ne? Eigentlich gibt es das jetzt ab heute überall im Buchhandel zu kaufen oder man kann es zumindest darüber bestellen lassen. Und das Buch umfasst quasi eigentlich alle Themen, die wir jetzt angesprochen haben, außer das Thema Immobilien. Ne? Also das Thema Immobilien habe ich rausgelassen aus dem Buch, aber ansonsten geht es wirklich darum, wie kann ich mir ein Budget berechnen? Wie kann ich dazu das passende Kontenmodell etablieren? Das Thema Money Mindset, das hatten wir jetzt heute nur so ganz, ganz kurz mal so Thema Glaubenssätze angesprochen. Ne? Das ist auch, hat ein Kapitel im Buch bekommen. Dann was ist die deutsche, also wie funktioniert die deutsche Rentenversicherung? Wie groß ist meine Rentenlücke? Ich habe auch extra nur für das Buch einen Rentenlückenrechner erstellt. Den Link gibt es dann quasi auch im Buch, ne, dass man sich dann halt diesen Rentenlückenrechner auch runterladen kann, damit man sich das halt nicht alles selber basteln muss. Ne, dann geht es halt einfach natürlich darum, wie hoch wird meine Rente sein, wie groß wird meine Lücke sein, auf was muss ich mich da gefasst machen. Und der Großteil des Buches handelt dann einfach um das Thema Börse, die größten Börsenmythen, die ich dann einfach aufräume, damit man sich halt keine Sorgen macht. Und natürlich, wie kann ich dann jetzt final mit ETFs mir ein Vermögen aufbauen? Da bekommt man dann auch wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das alles macht, worauf man achten muss bei der ETF-Auswahl, wirklich mit verschiedenen Links auch, die ich dann halt da reingepackt habe, wo ich gesagt habe, da und da könnt ihr dann zum Beispiel suchen. Ne? Und das Wichtigste ist, dass dieses Buch wirklich für Frauen in jeder Lebenslage geschrieben ist. Weil es gibt auch noch mal ein gesondertes Kapitel, also das letzte Kapitel. Ich glaube, das Buch hat 8 Kapitel, das heißt jetzt nicht auswendig. Aber da geht es dann darum, wie du genau dieses ganze Finanzwissen, was du dann halt vorher im Buch gelernt hast, wie du das auf deine jeweilige Lebenslage auch nochmal anpassen kannst. Ne? Und dann ist es quasi ganz egal, ob du gerade junge Studentin bist oder ob du jetzt gerade kurz vor der Rente bist. Du kriegst für jede Lebenslage wirklich passende Tipps, wo du jetzt mit dem Buch wie wann ansetzen musst, wo dein Fokus liegen sollte und sowas. Ne? Also ja, sehr ausführlich auf 250 Seiten, steckt sehr viel Herzblut von mir drin und auch ein paar Tränen, ehrlich gesagt. Viele schlaflose Nächte, wo ich lange geschrieben habe, um einfach das Beste aus diesem Buch rauszuholen. Und ja, genau, wie gesagt, gibt es eigentlich überall, wo es Bücher zu kaufen gibt, einfach nach entweder Franziska Stieber oder Finanzipier dich suchen, wenn eure Autokorrektur vom Handy das nicht wieder in irgendwas Komisches abändert.
Ja, cool, ja, 250 Seiten, wow. Ja, ich wollte, also vielen Dank, Franzi. Ich wollte auch dich noch ganz, dir noch ganz viele andere Fragen stellen, auch gerade zu Glaubenssätzen. Money Mindset ist ja auch total wichtig, eigentlich als Grundlage überhaupt, um dieses ganze Thema Finanzen, Vermögen und so anzugehen. Ist immer gut, wenn
Ja.
man sich vorher mit dem beschäftigt, woran, ja, was man eigentlich so unbewusst glaubt, wovon man überzeugt ist. Aber
Ja.
auch, ja, Budget finde ich auch total interessant, das Thema, wie erstellt man ein Budget und welche Tricks gibt es da? Aber ja, wir haben schon fast eine Stunde geredet, also belassen wir es mal dabei. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch unbedingt sagen wolltest?
Ich wüsste jetzt nicht was. Also das Einzige, was ich immer noch sage, ist, traut euch. Fangt einfach an mit dem Thema und im Zweifel, wenn ihr vor irgendwas Angst habt, ihr dürft mir jederzeit schreiben. Ne? Meine E-Mail-Adresse ist jederzeit offen für euch. Ich lese auch jede E-Mail, ich sehe jede E-Mail, ich beantworte jede E-Mail, ne? Weil ich glaube, die größte Hemmschwelle bei Frauen, sich mit Finanzen zu beschäftigen, ist einfach Angst und Respekt vor dem Thema. Und wenn euch da irgendwas zurückhält, dann meldet euch einfach. Ne? Es ist noch kein Finanzexperte vom Himmel gefallen. Auch ich bin nicht vom Himmel gefallen, einfach mit diesem Wissen. Ne? Und es ist einfach alles viel, 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 viel einfacher, als man denkt. Ne? Also habt da keine Sorgen. Ihr könnt nichts katastrophal falsch machen, dass davon die Welt untergeht. Ne? Solange man sich an so ein paar bestimmte Grundsätze einfach hält. Und ja, falls irgendwelche Ängste mal auftauchen, könnt ihr euch natürlich super gerne melden bei mir.
Okay, ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen und
Sehr
ja.
gerne.
Hab noch einen schönen Tag.
Dankeschön, du auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Franziska Stieber von Finanzen mit Franzi. Schau gerne in den Shownotes nach, wenn du mehr über Franzi und ihre Programme erfahren möchtest oder wenn du ihr Buch kaufen möchtest. Und wenn du mal so richtig ausmisten möchtest, wenn du den ganzen Ballast, der sich in all den Jahren in deinem Haus, in deiner Wohnung angesammelt hat, loswerden möchtest, dann schau dir gerne mal meinen neuen Kurs Weniger Kram, mehr Klarheit an. Das ist ein Ausmistkurs, wo du von mir begleitet wirst durch alle Räume, durch alle Prozesse des Ausmistens, von wie fange ich an, wie bereite ich mich mental darauf vor, wie kann ich auch ja mental loslassen, wie fange ich denn jetzt an? Wie miste ich aus, wenn ich wenig Zeit habe? Wie miste ich aus, wenn ich viel Zeit habe? Mit welchem Zimmer fange ich an? Wie entscheide ich eigentlich, was ich behalte und was ich wegtue? Wo tue ich die Sachen hin? Wie werde ich die los? Wie sorge ich vor, dass ich dass sich nicht wieder total viel Kram ansammelt und so weiter. Alles, was mit Ausmisten zu tun hat, habe ich in diesen Kurs gesteckt. Du findest den Link zu weniger Kram, mehr Klarheit in den Shownotes. Und es ist ein Selbstlernkurs. Du kannst also heute noch starten mit einem einfacheren, ausgemisteten, simpleren, minimalistischeren Leben. Schau gerne in den Shownotes nach, wenn dich das interessiert. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Marion.